Wie ist das? Da gibt es doch so diese, bei Yoga ist es. Du entspannst deine Knie, du entspannst deine Zehen, alles ist entspannt. Alle Gedanken nur beobachten, nicht werden.
Perfekt für einen Podcast.
Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten.
In dieser Zwischenfolge unterhalten wir uns wieder über einen TED-Talk, und zwar Inside the Mind of a Master Procrastinator von Tim Urban. Und ob der Christian oder ich mehr oder weniger an Procrastination im privaten oder im beruflichen Feld leiden, hört ihr in dieser Folge.
Viel Spaß. So, wir sind jetzt wieder zurück mit einem TED-Talk. Oh Wunder, wieder ein TED-Talk. Aber man muss ja sagen, sie bieten sich halt auch einfach extrem gut an, vor allem auch im Kontext von unserem Podcast, dass man über solche Ideen spricht, weil TED-Talks ja meistens eine sehr destillierte Version von einer Idee oder von einem Thema sind, weil du ja die zeitliche Vorgabe hast, das darf, glaube ich, nicht länger als wie 18 Minuten oder sowas war das damals sein, und da muss man tendenziell viel Zeug reinpacken in der Zeit.
Und TED-Talks sind auch der meistgehörteste Podcast der Welt.
Ja, das sieht man es. Das sieht man. Und da liegt dieser TED-Talk, den wir jetzt heute besprechen, einfach auch sehr nahe. Und zwar, es geht eben um diesen Inside the Mind of a Master Procrastinator. Und der Talk begleitet mich schon länger. Und zwar, das war einer der ersten TED-Talks, die ich selber gesehen habe. Und der hat mich damals schon extrem begeistert, weil ich das Gefühl gehabt habe, den hätte er einfach ich halten können. Also nicht, weil ich qualitativ in der Lage gewesen wäre, den zu machen, sondern weil die Erfahrung, die er beschreibt, einfach sehr genau auf mein Leben zutrifft und ich mich mit ganz viel davon identifizieren kann. Ich habe dann auch in Kufstein bei den TEDx ein paar Jahre schon jetzt die Videobegleitung oder die Videoaufzeichnung begleiten dürfen. Und dort ist bei einer dieser TEDx-Ausgaben auch dieser Talk gezeigt worden. Und da habe ich mir dann auch gedacht, wow, ja, geil. Weil der Talk ist einfach Hammer. Mhm. Und deswegen reden wir heute über das.
Da erübrigt sich dann schon die Frage, die ich immer während dem Talk gestellt habe. Also ich habe ihn davor immer wieder aufblitzen gesehen, aber noch nie angeschaut. Dann wollte ich gleich als erstes fragen, ob du jetzt so ein Procrastinator, was ist das auf Deutsch eigentlich? Ein Aufschieber.
Ja.
Die Aufschieberitis.
Ja.
Ob du ja, diesem Prinzip folgst, oder wenn du sagst, du könntest einen Talk selber halten, weil das genau das beschreibt, beantwortet das schon die Frage. Tatsächlich habe ich immer die Frage gestellt, wenn du Procrastinator bist, warum, was sind so deine Beweggründe, warum du diese Aufschieberitis empfindest? Ist das wirklich der Affe im Gehirn, wie er es im Talk sagt?
100%.
Ja?
100%. Also er beschreibt ja quasi, dass im Kopf gibt es so ein paar Player quasi, und einer der Player ist so der Steuermann, der halt einfach die auf Kurs haltet und der die rationalen Entscheidungen trifft. Er nennt einen Rational Decision Maker. Und dann gibt es eben, und der ist eben dafür da, so, hey, das Ziel will ich erreichen, okay, diesen Schritt muss ich machen. Und dann gibt es diesen Instant Gratification Monkey, das ist der Affe, der die einfach ablenkt, und aus irgendeinem Grund fängt man an, sich ein YouTube-Video anzuschauen zu einem relevanten Thema, und durch den tollen YouTube-Vortex landet man dann irgendwann einmal dabei, wie er sagt, sich Interviews von Justin Biebers Mom anzuschauen. Ja. Und ich muss gestehen, ich glaube, ich habe auch schon Interviews von Justin Biebers Mom gesehen. Also die sind einfach
findet sie irgendwie.
Ja, irgendwie passiert es. Und wie er das auch beschreibt, ist dieser Dark Playground, es sind einfach so viele Begriffe, tut mir leid, aber es trifft so gut, dieser Dark Playground, auf den die dieser Affe zerrt. Mhm. Du eigentlich schaust du gern YouTube-Videos an und eigentlich taugt er das. Aber während dem Anschauen hast du immer so dieses Gefühl, es schwebt immer so dieses Unwohlsein mit, dass eigentlich müssen die etwas Produktives arbeiten und eigentlich sollte ich jetzt was anderes tun, und aber ich will jetzt gerade nicht, weil ich will mir jetzt das gerade anschauen. Und das war ein Gefühl, was mich zumindest eine lange Zeit begleitet hat, wenn ich mir zum Beispiel YouTube-Videos angeschaut habe, weil es ist tatsächlich so, dass YouTube ist meine Nummer 1 Plattform für Content-Konsum. Also sei das jetzt, dann nehme ich zum Beispiel Instagram, Facebook und die ganzen Social-Media-Plattformen mit ein. Oder Bücher lesen oder Artikel lesen auf Medium oder sowas. Mhm. Ist halt YouTube mein Nummer 1 Ding. Und es war tatsächlich jahrelang so, dass wenn ich mir YouTube-Videos angeschaut habe, die nicht unmittelbar einen direkten Mehrwert gestiftet haben für meine Arbeit, habe ich ein unglaublich schlechtes Gewissen dabei gehabt. Aber ich habe sie mir trotzdem angeschaut und ich habe mir trotzdem das nächste Video auch noch angeschaut. Mhm. Also ich kann mich sehr stark mit diesen Aufschieberitis identifizieren und habe auch oft das Gefühl am Abend, zumindest früher gehabt, ich sage immer gehabt und ich komme noch drauf zurück, warum ich von früher rede, dass ich heimkomme und mir denke, wow, also heute haben wir mal überhaupt nichts geschafft.
Heute war null produktiv. Ja.
Ja. Kennst du das gar nicht?
Also ich muss so sagen, prinzipiell, also ich glaube, jeder hat Themen, bei der so eine Aufschieberitis hat. Also ich glaube, es gibt bei jedem irgendwie so Dinge, die ich weiß, die muss man erledigen und das schiebt man so ewig vor sich hin und dann hat man sie erledigt und denkt so, so schlimm war es gar nicht. Das kann ich bei mir zum Beispiel sagen, ich bin total schlecht. Da werden jetzt ein paar Firmen, wenn die das hören, sagen, ja, das kann ich bestätigen. Ich bin total schlecht in Rechnungen zahlen. Also nicht so katastrophal schlecht. So, ich bestelle Sachen, die ich dann nicht zahlen kann oder so. Aber bei mir liegen Rechnungen einfach oft. Also so Post. Ich würde sagen, ich bin schlecht mit Post. Ich bin nicht schlecht mit E-Mails oder so, aber sobald was in meinem Briefkasten liegt und da ist ein Brief und dann muss ich öffnen und dann weiß ich, da drin ist eine Rechnung und wenn es nur 100 Euro sind, dann muss ich die einzahlen, dann dauert das bei mir ewig. Dann habe ich den Brief in der Hand, hole ihn aus dem Briefkasten, denke ich mir so, ah ja, okay, das ist die Rechnung vom Rauchfangkehrer. Passt, das zahlt jetzt gleich ein, dann ist erledigt und dann auf dem Weg eine denke ich mir, ich lege sie mal auf den Kuchentisch. Also so ungefähr läuft das bei mir ab. Also ich kenne diesen Affen schon. Im Produktivitätskontext ist es bei mir tatsächlich so, ich bin eigentlich schon sehr ein Fan von so kontinuierlich Schritte tun. Also wenn ich weiß, es kommt ein großes Projekt und das hat irgendwie so eine Abgabe, so wie er es als Beispiel nimmt, dann gibt es bei mir schon diesen Stufenplan. Nur schaut der Stufenplan bei mir meistens umgedreht aus. Bei ihm ist es so, der rationale Plan wäre am Anfang wenig machen und dann ein bisschen mehr und zum Schluss aussehen noch mehr. Bei mir ist es eher umgedreht. Ich fange immer am Anfang mit viel an und dann nimmt es hin zur Deadline immer weiter ab, sodass ich dann so ein paar Tage vor einer Deadline immer so das Gefühl habe, irgendwie ist ja eigentlich schon fertig. Und das ist eigentlich ganz gut. So, also im Produktivitätskontext.
Das ist mega gut.
Das ist ganz, ja, ganz gut. Also, und das ist ja so ein bisschen, ich meine, ich würde es als eins von meinen Talenten, weil ich sage, ich bin halt relativ gut im Organisieren und Strukturieren und da zahlt das ein. Was halt dann manchmal auch der Nachteil davon ist, ist, dass man, wenn man die ganzen Sachen halt am Anfang macht und dann nicht und weniger Arbeit zur Deadline lässt, die Welt ist halt doch dynamisch und sie verändert sich und je nach Projekt, wenn es halt irgendwie erst in 4 Monaten so weit ist, umso früher du die Dinge erledigst, umso mehr kann es sein, dass sich in der Zwischenzeit noch was auftut oder was verändert oder die Aufgabenstellung sich leicht anpasst oder so. Also was auf der Uni vielleicht ganz gut ist, weil es ist ja immer das Gleiche, ist dann im Arbeitskontext manchmal auch hinderlich. Also ich würde es jetzt auch gar nicht als so die mega positive Arbeitsweise beschreiben. Aber allgemein habe ich eher so auch die Entwicklung noch festgestellt, dadurch, dass ich so strukturiert bin, in dem Sinne von, ich muss mir das einteilen und darf nicht zu viel zum Schluss übrig lassen, tue ich mir total schwer, also ich früher viel leichter dann, so diesen Vortex im Leben richtig einzusetzen. Also im Sinne von, man hat ja grundsätzlich, wenn man Hobbys hat, oder so, hat man immer ein bisschen den Produktivitätscharakter im Kopf, oder? Also auch, also als Beispiel, ich mache voll gerne Musik und wenn ich mittlerweile Musik mache, dann sitze ich da und denke mir, boah, das muss gut werden. Und der Mix muss gut werden und die Nummer muss gut werden und so. Das ist ja dann auch schon ein Produktivitätsgedanke. Und jetzt wird es ein bisschen nerdig. Jetzt habe ich ein neues Hobby angefangen. Wir spielen ja im Freundeskreis, Christian Mitzvah und mit unseren Freundinnen und im Freundeskreis, wir spielen extrem viele Brettspiele. Und jetzt baue ich zurzeit für Brettspiele mit besonders vielen Teilen, baue ich aus Architekturkarton Inlays, also damit die Dinge sortiert sind. Und es ist ein Vortex, weil ganz ehrlich, du schaffst damit Produktivität, naja, du verbesserst die Welt nicht und du tust nicht wirklich was für dich selber im Sinne von, dass du danach gestärkter rausgehst, sondern du schaltest da Musik ein und nimmst einen Holzleim in die Hand und schneidest die Teile und klebst sie zusammen und dann am Schluss hast du sortierte Spielfiguren. Und das ist der erste, ehrlich gesagt, für mich so ein bisschen das erste Hobby, das ich habe, das zur Zeit eben eher an dem Affen sich orientiert als an dem rationalen Steuermann.
Ja, aber ist es, siehst du die Anwendung von dieser Theorie von ihm demnach auch im Privatleben und im Hobbybereich sozusagen, oder?
Ich sehe die Theorie, also zum einen ist es natürlich so, wenn ich im Berufsleben bin, dann habe ich Deadlines und Dinge, die ich erfüllen muss und je nachdem, wie ich mich strukturiere und organisiere, kann ich so Aufschieberitis haben oder nicht. Aber ich glaube, allgemein ist es so auch ein bisschen das Verhältnis, also dass es diesen Instant Gratification Monkey gibt und diesen Rational Decision Maker, so, den glaube ich, gibt es im Hobbybereich auch oder halt in deiner Freizeitgestaltung. Weil zum Beispiel beim Sport, oder? Ganz viele Leute, die gehen ins Fitnessstudio oder gehen laufen, weil sie sagen, ich mache das, damit, sicher macht es mir Spaß, aber ich muss gesund sein, ich muss gut ausschauen, Gründe XYZ. Da gibt es ganz wenig, die sagen, ich mache das jetzt einfach nur, weil es mir Spaß macht und weil es mir gerade happy macht. Und da glaube ich, wenn viele Leute haben, irgendwas investieren in die, wie eine Wohnung ausschaut oder wenn sie was bauen, dann hat das nicht nur so eine Orientierung im Sinne, es macht mir Spaß, sondern es ist immer auch der Produktivitätscharakter. Und ich glaube, sobald der Produktivitätscharakter kommt, dann entscheidest du zwischen die Richtungen. Und deswegen finde ich, sehe ich seinen TED-Talk so natürlich in unterschiedlichen Auslebungen in ganz vielen Bereichen.
Ja, interessant, weil ich habe das eigentlich gesagt noch nie auf meinen Privatlebenbereich bezogen. Also zumindest die kurzfristige Procrastination so, ist für mich viel mehr ein Thema im beruflichen Bereich. Und jetzt, wo du sagst, denke ich mir, ja stimmt, das ist ja eigentlich mit Sport bei mir genau das Gleiche. Also, ich denke mir so, ja, ich fange jetzt wieder mit Sport an. Mhm. Ich habe zwar überhaupt keinen Bock, aber ich weiß, es war gut und ich weiß, wenn ich mal gescheit rein bin, dann macht das Spaß. Ich kenne das ja auch schon, ich bin ja immer wieder mal irgendwelchen Sportarten gefolgt für eine gewisse Zeit und dann meistens auch total intensiv und so. Aber irgendwie zur Zeit mache ich halt gar keinen Sport und das ist genau das Gleiche, weil ich mir so, ja, ich kann heute Sport machen oder ich kann was anderes machen. Zum Beispiel mein Bürowand zum vierten Mal streichen. Also. Und ich glaube, man nimmt das vielleicht im Hobby- und Privatbereich deswegen auch weniger wahr, weil es da unter Anführungszeichen nicht so schlimm ist, wenn man das aufschiebt, weil wir hatten einen Schaden davon, wenn ich jetzt halt keinen Sport mache, so, also unmittelbar zumindest.
Genau. Ja.
Oder wer hat einen Schaden davon, wenn du dir jetzt 3 Stunden hinhockst und für irgendein Brettspiel irgendwelche Sortierkastel baust, die es eigentlich nicht braucht, aber die halt einfach cool sein, weil es halt einfach taugt, dass das sortiert ist. Ja, wer hat denn da einen Schaden davon? Im Gegenteil, du hast ja irre Freude dabei. Und im Beruflichen ist es aber schon so, dass du halt irgendwie das Gefühl hast, ich bin jetzt beim Arbeiten, deswegen muss ich was Produktives tun. Und wenn ich nicht was unmittelbar Produktives dran habe, dann hilft mir das nichts. Oder halt, dann habe ich irgendwie das rausgeschoben. Aber das ist genau das. Da treffen jetzt zwei Sachen genau zusammen. Sport ist ja nicht unmittelbar etwas Positives. Immer natürlich, also die Endorphine, was beim Sport entstehen und wenn jemand wirklich Spaß dabei hat, schon. Aber ob eine extrem sportliche Person, ob die einen Nachmittag keinen Sport macht oder also nicht oder schon Sport macht, macht unmittelbar ja keinen Unterschied. Also es ist ja wurscht, wenn der mal einen Tag nichts macht. Es ist ja nur die alles, was du langzeitmäßig drauf einzahlst, macht den Unterschied. Und deswegen habe ich ja vorher gesagt, ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt oder ich hatte ein schlechtes Gewissen. Das habe ich jetzt nicht mehr so, weil ich irgendwann zu dem Schluss gekommen bin, YouTube ist einfach ein Teil meines Berufs. Und Couch-Time ist genauso Arbeitszeit. Also wenn ich mich auf die Couch hocke bei mir im Büro und dann ironischerweise mein winzig kleines Handy zur Hand nehme, obwohl am Tisch ein riesen Monitor steht und mir am Handy einfach einmal eine Stunde oder so irgendwelche YouTube-Videos anschaue. Auch wenn die jetzt nicht jedes Video immer exakt unmittelbar mir mehr Wissen bringt oder mir mehr Arbeit bringt, ist gerade Video ja auch mein Beruf. Und wenn ich da immer mehr am aktuellsten Stand bin, was auf YouTube gerade populär ist und was sich die Leute für Videos anschauen, wie die gemacht sind und so, das muss ja nicht immer sein, dass ich mir unmittelbar anschaue, okay, wie hat da jetzt da die Kameraführung gemacht, wie ist da die Lichtsetzung, um das geht es ja gar nicht. Es geht ja nur darum, einfach im Kopf zu haben, was sind denn gerade aktuelle Videos. Und wenn dann ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne ein Video und ich weiß, da habe ich auf YouTube eins gesehen und das ist mega gut geklickt worden. Warum? Weil das und das und das. Dann ist es plötzlich, auch wenn es irgendein Interview mit Justin Biebers Mom ist, ist es relevant, weil man sieht dann, das hat irgendwie 35 Millionen Aufrufe, obwohl es irgendwie mit irgendeiner komischen Kamera gefilmt worden ist, irgendwo im Freien neben der Autobahn. Warum hat das 35 Millionen Aufrufe? Und das, was ich dabei lerne, kann ich dann dem Kunden weitergeben. Und deswegen habe ich mittlerweile kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich Zeit in solche Sachen investiere, weil ich es wirklich als Investition sehe. Und wenn ich keine Zeit habe dafür, weil ich tatsächlich arbeiten muss, wenn das Panic-Monster daherkommt, der sagt, oh Gott, morgen ist Deadline und du musst irgendwie theoretisch mir jetzt noch 25 Stunden Arbeit einstecken, du hast ja aber nur 24 Stunden Zeit, dann schaue ich mir eh keine Videos an. Dann habe ich eh keine Zeit, das zu machen, sondern dann bringe ich auch die Arbeit und dann bringe ich auch die Leistung und dann setze ich mich auch hin und mache das. Und ich glaube, dass man mit genug Erfahrung und genug Erfahrung in einem Berufsfeld dann auch die Leistung in kürzerer Zeit bringen kann, ohne dass die Qualität darunter leidet. Das ist ja das, was die Erfahrung mitbringt, dass ich dieselbe Arbeit in kürzerer Zeit leisten kann, weil ich sie schon so oft geleistet habe. Und da ist halt das Panic Monster Gott sei Dank immer noch früh genug dran gewesen, zumindest bei mir bis jetzt immer, dass ich alle Deadlines geschaffen habe. Und von dem her bin ich viel mehr im Klaren und habe deswegen auch viel weniger schlechtes Gewissen auf dem Dark Playground. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein in den letzten Tagen, weil in den letzten Tagen, es war jetzt auch Wochenende und so und ich war eh produktiv, aber wenn ich mir jetzt einmal so einen Nachmittag hinsetze und dann leih ein bisschen Büro aufräumen und nebenher ein paar Podcasts hoch oder dann einmal ein, zwei Stunden vor YouTube sitze und dann gehe ich heim, dann habe ich nicht das Gefühl, heute war sondern denke mal so, ja, heute war auch ein Arbeitstag und ich habe heute das und das Video geschaut und ich schaue mir natürlich nicht jedes Video immer an mit, das lerne ich jetzt da und so. Aber man lernt das ja auch passiv. Von dem her glaube ich, wenn man sich dessen bewusst ist, und ich glaube, dass der TED-Talk auch durchaus mir geholfen hat, mir dessen bewusst zu werden, dann ist Procrastination nicht immer auch nur schlecht. Oder vielleicht muss man es einfach auch einfach anders bewerten. Was ist wirklich Procrastination und was zahlt eigentlich langfristig schon zu meinem Erfolg bei, jetzt im beruflichen Sinn?
Ich glaube, die Frage ist halt immer, wie du vorher gesagt hast, in welchem Bereich du aufschiebst, oder? Weil ich habe jetzt auch gerade überlegt, welches Buch das war, was ich gelesen habe zu dem Thema. Aber da ist im Prinzip um so ein paar Gedankenmuster gegangen von Menschen. Warum neigen sie überhaupt zu dem Aufschieben? Und das ist eigentlich der Hauptgrund dafür, dass wir morgen immer besser bewerten als heute. Also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und sagst, ja, ich kann jetzt mit Sport anfangen, aber ich kann es eigentlich auch nächste Woche, dann kommt meistens so, schießt man so Erklärungen nach wie, naja, weil nächste Woche habe ich dann das Projekt abgeschlossen und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, beziehungsweise ich brauche davon noch gutes Equipment. Und wenn ich dann daheim das Laufbandel habe oder diese Matte habe oder jetzt bin ich ein bisschen angeschlagen und nächste Woche wollen wir gesünder essen auch noch, dann passt das besser ein, deswegen machen wir jetzt nochmal so. Wir bewerten halt morgen immer besser als heute. Also wir haben mehr Zeit, wir haben mehr Willenskraft, die Abhängigkeiten sind weniger, wir haben weniger Verpflichtungen, denen wir nachgehen müssen. In unserem Kopf ist morgen immer besser als heute. So. Und ich glaube, wenn ich aufschieben beginne aus dem Grund, also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt die Deadline, ich muss bis nächste Woche lassen, das liefern, aber jetzt heute bin ich echt ein bisschen schlecht geschlafen und morgen deswegen heute rendiert das eigentlich gar nicht anfangen. Es ist zwar ein bisschen stressiger, aber ich fange morgen an, weil morgen bin ich gescheit ausgeschlafen. Dann gehe ich ja da auch schon in meinem Kopf den Deal ein, in der Voraussetzung, ich schlafe heute besser, wie ich gestern geschlafen habe. Also ich nehme schon an, dass mein morgiger Tag besser ist wie heute. Und ich glaube, wenn Aufschieben aus der Motivation kommt, dass ich konstant morgen als besser empfinde als heute, dann wird es zum Problem. So. Und wenn ich aber eine klare Vorstellung habe, oder? Und so sage, okay, so wie jetzt du sagst, oder? Ich bin jetzt in einer allgemeinen Situation, natürlich habe ich Projekte, die ich erledigen muss. So, aber für meine Balance in meinem Kopf, beziehungsweise, damit ich auch neuen Input habe, du jetzt einfach mal 2 Stunden auf YouTube verbringen, schau mir Videos an, wurscht, was, wie du sagst, muss ich nicht konkret drüber nachdenken, aber weil das gerade jetzt meine Situation verbessert, dann ist es ein bisschen andere Motivation. Und ich glaube, dass man aber dazu neigt, dass man immer sagt, nächste Woche oder morgen habe ich mehr Zeit. In der Zukunft wird es besser. Und ich glaube, dann muss man sich bewusst sein, sich so ein bisschen die Frage stellen, immer, wenn ich was aufschiebe, schiebe ich es dann, aus welchen Gründen schiebe ich es auf und was verlangt es von meiner Zukunft von mir? Also, dass ich besser, sportlicher oder der Tag, ist Wetter besser oder Dinge, die kann ich die kontrollieren überhaupt?
Der Zukunfts-Christian soll sich darum kümmern, ja, genau. Sein Problem.
Ja, genau, ganz genau. Und die andere Frage, oder es ist ein bisschen so, also der TED-Talk allgemein beschäftigt sich für mich schon sehr stark mit dem Thema Arbeit und beruflicher Deadlines und auch, glaube ich, viel im Uni- und Schulkontext. Und er selber ist ja, glaube ich, Journalist, oder? Oder Autor?
Ja, er hat auf jeden Fall einmal einen eigenen Blog.
Ja, das heißt, er hat es ja nochmal anders, als es aus dieser Redaktionswelt ist man das ja, glaube ich, eher gewöhnt.
Die haben einfach mehr Deadlines, oder?
Genau. Also, ja. Und wenn du die nicht erreicht hast, dann fällt in einer Ausgabe oder auf einem Blog oder wurscht, wo fällt tatsächlich etwas, oder? Deswegen bezieht das sicher sehr stark auf das. Und wo ich mir das angeschaut habe, man schaut immer auf Dinge mit dem eigenen Blick. Bei mir war es dann viel mehr so, wo im Leben tut man vielleicht zu viel aufschieben und wo tut man zu wenig aufschieben. Weil wir haben gerade gestern mit Freunden geredet und die haben gesagt, boah, es ist alles so stressig. Und wir halten es nicht mehr aus und das machen wir jetzt ja fertig. Und danach ist einfach mal Ruhe, dann wird einmal nichts da und so. Das ist die Procrastination, das ist das Erwachsentum ausmacht. Oder? Ja. Weil du erwachsen bist, sagst du, das eine Projekt noch, das ist die eine Sache noch. Also ich glaube, Procrastination ist halt in gewissen Bereichen ganz positiv, so wie jetzt bei dir mit den YouTube-Videos, dass du das einmal gewollt machst. Aber Procrastination kann auch extrem negativ sein, wenn ich mir konstant das erzähle. Und damit schließt sich der Geist wieder, was ich sagen will, konstant erzähle. Wenn ich das Projekt geschafft habe, wenn ich das mache, nachher wird es besser. Dann wird es ruhiger. Weil im Regelfall wird es nicht ruhiger.
Nicht von selber. Ne? Ja. Ja, stimmt. Ja, das ist ein bisschen das ist selbe Prinzip, oder? Aber ja. Einfach die Kehrseite davon, ja. Dass wenn man sich immer zu viel aufhalst, das wird nicht weniger von selber.
Genau. Ja.
Vor allem, wenn du das haben, glaube ich, viele Selbstständige auch, die sich denken, ah, ja, jetzt ist gerade so stressig und ich kenne es ja auch von vielen Selbstständigen, mit denen ich rede. Wenn ich mit denen schreibe und so, weil sie halt irgendwie was brauchen oder einfach zum Quatschen oder was auch immer. Und wie läuft es bei dir? Ja, eh voll gut, aber halt voll viel Stress zur Zeit. Boah, es geht drunter und drüber. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles machen soll, aber ich will mich ja nicht aufregen über zu viel Arbeit und es ist eh so cool und das in 2 Wochen ist es dann, habe ich dann die Deadline erledigt und dann ist es eh weniger stressig. Mhm. Und das mischt sich dann oft auch noch mit dem Gefühl, boah, in 2 Wochen ist der Deadline und danach habe ich gar kein Projekt offen, ich weiß gar nicht, was ich da noch mache. Ich hoffe, ich verdiene genug Geld, ich hoffe, ich muss nicht irgendwie woanders. Wo kann ich denn arbeiten gehen, wenn ich nicht mehr selbstständig bin? Was für ein Job würde mir denn nicht haut sein? Verkäufer, diese Gedanken mischen sich dann noch dazu. Mhm. Und dann kommt irgendein Projekt, das gar nicht 100% deinem Ziel und deinem Wunsch entspricht, aber einfach, weil du das Gefühl hast, da ist jetzt eh nichts dann in 2 Wochen oder in 2 Monaten. Ich nehme jetzt das Projekt an, obwohl es mir eigentlich nicht taugt oder obwohl es irgendwie nicht die Richtung ist, in die ich gehen will. Aber ich habe ja eh so viel Zeit, dann nehme ich das an. Und dann sind 2 Wochen vorbei und dann hast du den Ultra-Stress wegen dem nächsten Projekt, was du angenommen hast oder anderen Projekten, die parallel laufen. Und dann schiebst du es halt ewig aus und du hast immer Stress. Und immer, wenn du mit jemandem redest, ja, jetzt gerade ist es total stressig. Mm, so. Ja, obwohl es eigentlich immer total stressig ist. Ich glaube, da hat aber auch irgendwie, zumindest bei mir und meinem Umfeld, das vergangene Jahr 2020 zumindest in der Weise positiv mit eingespielt, weil ganz viele Sachen weggefallen sind von selber. Natürlich immer leider betreffend dem Projekt, das weggefallen ist. Aber für mich selber oder für die viele Menschen um mich herum selber war es eigentlich ganz gut, einmal so ein paar Sachen zurückzuschrauben und einfach mal zu schauen, hey, wie viel Arbeit muss ich dann wirklich machen, um das zu verdienen, was ich zum Leben brauche. Und um das geht es ja. Ich will einfach komfortabel leben können. Mhm. Und wie hoch mein Komfortniveau ist, ist ja eine individuelle Sache. Mhm. Aber ich bin jetzt persönlich sicher niemand, der im Ultraluxus schwimmen muss. Wobei, wenn wir Factfulness uns im Kopf rufen, ist Leben wir sowieso im Ultraluxus. Ja, aber stimmt. Ist jetzt ganz eine andere philosophische Frage. Aber diese Besinnung zurück auf ja, dann mache ich halt weniger Projekte, dann habe ich weniger Stress, dann habe ich mehr Zeit für andere Projekte. Das ist ein ultra cool. Also wir haben, der Philipp und ich haben das Jahr extrem viel auf die Füße gestellt. Wir haben einige Projekte gemeinsam gemacht und wir haben echt viel weitergebracht. Und ich glaube, das ist ein guter Nährboden für mehr Projekte, die was dann nächstes Jahr kommen werden. Und ich meine, nur weil jetzt das Zählen der Monate wieder von vorne anfängt, heißt es ja nicht, dass alles wieder auf Neustart gesetzt wird, sondern es läuft halt einfach weiter. So. Mhm. Oder das ist ja einmal so, ja, nächstes Jahr.
Genau.
Nein, das ist einfach übernächste Woche, sagen wir nicht bei. Also mhm. in 3 Wochen. So. Mhm. Das ist in Wirklichkeit nichts anderes. Aber das macht dann auch, um wieder auf das Procrastination-Thema zurückzukommen, macht halt dann wieder mehr aus. Also wenn du Platz hast, auch einmal kurz Luft zu holen und einmal kurz vordergründig etwas vor dir herzuschieben, obwohl es nicht vor dir herschiebst, sondern dir einfach Platz machst für das Projekt, ist ja dann auch ein cooler Nährboden für neue Projekte.
Ja, es ist halt das, was der TED Talk, glaube ich, wirklich da macht, ist, dass es ums Verhältnis geht zwischen dieser Instant Gratification und diesen rationalen. Mhm. So. Und ich glaube, dass bei jemandem wie Essek, ja Master Procrastinator, also das ist so der Spitze-Ding, da ist das Verhältnis so unausgeglichen, dass es, wie er selber sagt, eine dritte regulatorische Einheit braucht. Und das ist dieses Panic-Monster, das alles wieder, also wenn eine Seite zu stark wird, reguliert. Weil wenn du diesen Drang hast, in diesem Dark Playground unterwegs zu sein, also dann brauchst du einen Rationalen ja eh nicht regulieren. Weil entweder ist ja zu wenig da oder beziehungsweise der sorgt dafür, dass er neben dieser Instant Gratification Monkey herkommt. Aber ich glaube, es geht halt schon darum, dass bei so einem Procrastinator diese Balance manchmal halt in einer negativen Art und Weise nicht da ist. Und das bringt das System durcheinander. Und die Frage ist halt, und jetzt glaube ich, wie es bei mir, wie ich vorher gesagt habe, bei mir war jetzt in dem Jahr, vor allem zum Schluss aussehe, hat es das Panic Monster nicht gegeben, aber es hat halt auch diesen Instant Gratification Monkey zu wenig gegeben. Weil deswegen sage ich, erst in dem Moment, wo ich Inlays baue für Brettspiele, empfinde ich das, hey, das ist eigentlich totaler Nonsens, aber wurscht, das macht mir Spaß. Also Instant Gratification, weißt du, so werde ich gleich happy. Und jetzt ist da kein Panic Monster, weil die Dinge daneben auch so irgendwie gehen. Also gerade ist die Balance gut. Ich glaube eben, dass das halt das Ziel sein sollte, oder? Dass du im Kopf immer nur Procrastinator sein kannst, wie du sagst, du hast ein schlechtes Gewissen gehabt, hast es jetzt nicht mehr so, nur das, was du abschaffst, ist dieses Panic-Monster. Also du brauchst die Panik am Schluss nicht, ich muss ein neues Projekt machen und was tust du, du hast seit 6 Stunden YouTube angeschaut, so, dass du die Balance hinkriegst. Dann ist Procrastination einfach, glaube ich, ein total geiles Mittel, um in einer Balance zu sein, so wie du sie bist und wie ich sie bis aktuell bin, sozusagen, hey, das ist ein geiler Nährboden für coole Projekte, das macht mir Spaß, es muss nicht produktiv sein.
Na, vor allem, es ist halt ultra kreativ, oder?
Genau.
Also du, wenn ich immer Videos anschaue, ich habe nebenher so ein Word-Dokument, oder nicht ein Word-Dokument, mittlerweile ein OneNote-Dokument, wo ich mir Ideen und Videos aufschreibe, wo ich mir denke, die schaue ich mir nochmal an. Ich habe mir, glaube ich, von 100 Videos höchstens eins, zweites Mal nochmal angeschaut, aber allein der Prozess, das niederzuschreiben, speichert das in meinem Kopf so stark ab. Mhm. Und da sind Ideen dabei und Input dabei ohne Ende, wo ich mir denke, beim nächsten Projekt, also bei jedem nächsten Projekt ist immer in irgendeiner Form ein Video oder, also bei mir in dem Fall sind es halt oft Videos, ein Video oder eine Idee dabei, die ich entweder kürzlich oder vor dem Zeitl angeschaut habe und die da einbringen will und die das Video einfach immer besser macht. Mhm. Und deswegen ist ja das bei mir im Speziellen und in der Kreativbranche seine solche Sachen ein super Nährboden und das ist einfach Teil von dem Ganzen. Mhm. Eben, also wie gesagt, Couchtime ist Arbeitszeit. Ja. Ich muss, Kreativität ist nichts, was man jetzt macht. So, sei einmal jetzt kreativ. So, mhm. Das geht nicht. So, Kreativität ist ein Prozess und man muss halt auch manchmal ein bisschen nachdenken und seinen Kopf ein bisschen irgendwo hinklankeln lassen, wenn man so schön im Tirolerischen sagt. Ja.
Das ist eine gute Sache für Dinge. Mhm. Ich meine, solange das nicht der Affe ist, der dir das erzählt.
Nee.
Ich sage, hey, das ist sehr Arbeitszeit, Kummer.
Alles easy.
Ja, spiel ein bisschen
was. Nein, ich glaube, es ist viel Reflexion und lange Jahre selbstständig sein, die da dahinter stehen, die mich auf den Gedanken gebracht haben. Und sicher auch so ein bisschen mein kleiner Monkey. Und ich mag meinen Monkey inzwischen ganz gern, muss ich sagen. Und das ist auch voll okay. Also, wie du sagst, solange man bewusst ist, wann spricht der Monkey zu mir und wann spricht der Rational Decision Maker zu mir, ist es auch voll okay, wenn man einfach einmal dem Affen 2 Stunden lang in die völlig falsche Richtung nachläuft und den jagt und die schrägsten Sachen sich anschaut oder eben nichts anschaut und einfach 2 Stunden am Balkon sitzt und sich irgendwie einer Eidechse erfreut, die da irgendwie in der Sonne sitzt und sich auch nicht bewegt.
Ja, voll. Na, mega wichtiges Tool. Also aufschieben kann etwas extrem Positives sein. Das heißt, was ist dann der Vorsatz, den du aufschiebst? In 3 Wochen ist ein neues Jahr.
Da habe ich tatsächlich gar nichts. Das war jetzt eher so ein Rückblick auf vergangene Jahre meines Lebens. Okay. Was mir jetzt aber, weil du es jetzt gerade gesagt hast, was mein Vorsatz ist, den ich aufschiebe, was mir jetzt gerade eingefallen ist, der TED-Talk endet mit einer Folie von ihm, und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das seine Idee ist. Ich habe das schon öfters im Internet gesehen, dieser Lebenskalender, das sind ganz viele kleine Karos oder Kasteln aufgezeichnet, und jedes dieser Kasteln steht für eine Woche deines Lebens, und er zeigt jetzt das Beispiel anhand von einem 90-jährigen Leben, wie viele Wochen man so hat, und er sagt, so nutzt, also sein Message ist ein bisschen, nutzt die Zeit. Und seit ich den Talk das erste Mal gesehen habe, habe ich mir vorgenommen, ich lasse mir irgendwo so ein Poster drucken und hänge mir das ins Büro, weil ich finde das mega cool, diese Lebenskalendergeschichte, weil die wirklich so diese Langzeit-Procrastination auch so ein bisschen dir in das Sichtfeld drückt. So, hey, du hast gleich so und so ein langes Leben und das und so viele Wochen hast du ungefähr, vermutlich, wenn du 90 wärst, wer weiß es. Nutze ein bisschen die Zeit, und wenn du die Zeit nutzt, Urlaub zu machen, ja, dann mach Urlaub, ist ja wurscht. Also es geht ja nicht darum, sei ein Arbeitsviech und buckel wie der Teufel, so, sondern der Philipp lacht, weil sehr Dialektworte, aber ja, sondern es geht ja darum, die Zeit einfach so zu nutzen, dass du Spaß dabei hast bei der Zeit oder dass es für die sinnvoll genutzte Zeit ist. Und dieses Poster zu drucken, ist tatsächlich so ein Ding, das ich seit Ewigkeiten vor mir her schiebe. Ja. Und wo wir angefangen haben mit dem Podcast, haben wir gedacht, weißt du was, heute am Nachmittag setze ich mich hin und schaue, wie ich zu so einem Poster komme. Und ich hoffe, ich schaffe es heute am Nachmittag. Und ich nehme mir das einmal vor, dass ich das heute am Nachmittag mache. Und wenn ich es geschafft habe, dann werde ich schauen, dass ich das für Leute, die sich dafür interessieren, zur Verfügung stellen und die sich so ein Poster bei mir abholen können. Also, wenn ihr die Folge hört und ich war kein Procrastinator, dann könnt ihr euch sehr gern bei mir melden und euch so ein Poster bei mir abholen und euch das dann selber haben aufhängen und Kontakt zu uns aufnehmen könnt über unsere Webseite zum Beispiel, die Leute, was uns nicht persönlich kennen, ihr geht auf irgendwas-buecher.at. Dort findet ihr auch die Informationen zu unseren Büchern, was wir alles gelesen haben bis jetzt, ein bisschen Infos zu uns und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Und jeder, der gerne so ein Poster hat von seinem Lebenskalender, kann sich da gern bei uns melden und dann finden wir einen Weg, wie es dazu kommt.
Das war, glaube ich, ein idealer Schluss für diese Folge. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit dem ersten Teil aus Keine Regeln, warum Netflix so erfolgreich ist, von Reed Hastings und Erin Meyer. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.